Was soll denn bitte das sein?
Das ist Kunststoffholz.
Radio Stadtfilter. 96,3 MHz.
Wir haben den Kopf in der Wolke und die Füße im Cyberspace und alles dazwischen hängt im Radioäther. Mit anderen Worten, das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Wir senden heute die Ausgabe von der Woche 19 im Jahr 2013 und das Stichwort für die heutige Sendung ist schon gefallen. Es geht um die Wolke, konkret um Datenwolke im Internet, wo man neudeutsch als Cloud bezeichnet. Der Cloud vertraut mir inzwischen unser halbes Leben an. Termin und Adresse, Fotos, Musiknotizen und Ideen und noch ganz viel mehr. Die Daten liegen dann irgendwo im Rechenzentrum herum, aber ob sie dort sicher sind, das wissen wir nicht. Die Sicherheit von der Cloud, die wird immer mal wieder in Frage gestellt und darum haben wir es mal genau wissen. Ich habe ein Gespräch mit Kaspar Geiser geführt. Er ist Geschäftsführer von der Aspectra. Das ist ein Zürcher Unternehmen, das seit dem Jahr 2000 sogenannte geschäftskritische Anwendungen betreibt. Also solche, die unbedingt laufen müssen. Kunden sind Banken, Versicherungen und Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Im Podcast hören ihr jetzt das Gespräch in voller Länge. Ich sitze mit Kaspar Kebe Geiser. Er ist Mitinhaber, oder? Inhaber?
Korrekt. Inhaber, Mitinhaber.
Von Aspectra, das ist ein Rechenzentrum, wo Hochverfügbarkeitslösungen anbietet, also Internetdienste, wo man sich auch darauf verlassen muss, dass die da sind, wenn man sie braucht. Und wir wollen heute darüber reden, wie das mit der Cloud aussieht, wie man das macht, dass die Cloud-Lösungen auch immer oder fast immer da sind, dass man sich darauf verlassen kann, dass man die kann brauchen, wenn man sie braucht. Und ich würde aber auch knüpfen an unserem Digital. Wir haben ja mal, wo es den Digitalk noch gegeben hat, haben wir zu Digitalk 50. Ich habe angeschaut, es ist fast 5 Jahre her, oder es ist sogar ein bisschen mehr als 5 Jahre her. Am 8. Februar 2008 haben wir dort das Gespräch geführt. Was hat sich da so tun bei Aspectra?
Ja, also danke, dass ich die Ehre wieder mal habe, da mit dir dürfen, über so Themen zu reden. Das Spektrum hat sich einiges da. Also das Spektrum hat sich ja dürfen können weiterentwickeln im IT-Umfeld. Und du hast vorher gesagt, früher war es ein Rechenzentrum gewesen. Auch wir tun heute auf mehrere Rechenzentren verteilen. Das ist einerseits in den eigenen 4 Wänden, mehrere Bastionen, die wir haben. Und aber auch extern von unserem Rechenzentrum in Zürich haben wir mittlerweile in Basel eins in Betrieb genommen. Das heisst, auch wir tun heute unsere Dienste geografisch verteilt anbieten, um die Risiken noch mehr minimieren und aber auch den Kunden Möglichkeiten zu geben, dass sie ihre Daten an verschiedenen Standorten haben. Es ist immer mehr zu Themen geworden. Disaster Recovery sind Themen, Business Continuous sind Themen oder jetzt heute, wenn wir auch das Wort Cloud brauchen, ist das genau gleiches Thema, wo einem eigentlich zwingt, über die eigenen 4 Wände raus zu produzieren und so sein Leistungsspektrum können erweitern.
Jetzt rein technisch gesehen, macht es überhaupt einen Unterschied, wenn man so etwas anbietet für ein Unternehmen im herkömmlichen Sinn, für eine Bank Daten hostet oder für eine Versicherung oder wenn man so einen Cloud-Dienst anbietet, wie man sie kennt von den grossen Anbietern?
Nein, es macht schon auch für kleinere natürlich einen Mehrwert oder einen Unterschied. Wir wissen, dass es Worst-Case-Szenarien gibt. Es gibt nach wie vor auch in unserer hochentwickelten Welt Stromausfälle, wie in Zürich gerade wieder mal vorgekommen ist. Und dann ist man schon darauf angewiesen, dass man in so einem Fall seine Daten auch an einem zweiten Ort noch hat. Das muss nicht immer nur eine böse Absicht sein, wie gesagt. Aber die Anforderung, dass man seine Daten an 2 Standorten hat und dann doch ich finde, weil ein Restrisiko kann in Kauf nehmen, dass an einem Standort für mehrere Stunden etwas nicht läuft, dass das auch sehr kleine oder kleinere Anwendungen sich zunutze machen und aber auch fordern.
Cloud Pop ist populär, das ist so ein Passwort der letzten Jahre. Merkt ihr das auch, dass da mehr Nachfrage nach solchen Angeboten, nach leistungsfähigen Rechenzentren besteht?
Wir merken das. Also die Anfrage von dem Elastic Hosting oder dass ich einfach halt bedarfsgerecht meine Leistung beziehen, spüren wir auch. Sowohl im professionellen Umfeld, wie aber auch, sage ich jetzt, im medialen Umfeld oder im Webshop-Umfeld. Man muss aber immer ein bisschen aufpassen, natürlich, wer das effektiv auch braucht. Also der Anwendungsfall, dass ich am Morgen um 6 Uhr sehr viel Rechenleistung brauche und um 8 Uhr nicht mehr, da gibt es nicht so viele Anwendungsfälle, die das auch trifft. Man muss auch aufpassen, dass man mit der Cloud nicht falsche Hoffnungen schürt, dass man gerade im professionellen Umfeld denkt, man käme für kein Geld sehr viel Leistung über. Das gilt eventuell für die Hardware, für die Infrastruktur, für eine CPU, für RAM, für Disk Space. Aber was in der Cloud natürlich sehr schlecht skaliert, sind Menschen, die Lösungen auch betreuen. Und dort haben natürlich Firmen mit Menschen, mit Gesichtern dahinter, nach wie vor einen Mehrwert zu bieten. Weil wir Menschen, die diesen Mehrwert bieten, nachher selber in der Cloud wiederum produzieren, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Dort sind wir sehr wohl, ja, sage ich, ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Also, wir wägen die Entscheidung abwägen, wo ist es sinnvoll, in einer Cloud draussen Hardwareleistung zu beziehen und wo ist es sinnvoll, die Leistung aus der eigenen vier Wände zu bringen. Sobald man natürlich über Garantien, Service Level Agreements und redet, dann wird es sehr schwierig, zum Teil in der Cloud, obwohl zwar nichts passiert, aber es garantiert es einem niemand. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel seine Daten mal besuchen oder mal einen Augenschein nehmen, dann wird das auch sehr schwierig, weil auf der ganzen Welt weiss gar niemand, wo die Daten effektiv sind. Das ist für viele Anwendungsfälle ist das sehr gut. Man kann, wie gesagt, sehr günstig produzieren, aber aus unserer Sicht natürlich auch ein bisschen Spiel mit dem Feuer, weil wenn ich meine schönen Ferienfotos eines Tages nicht mehr finde, dann werde ich zuerst mal vielleicht auf mich verrückt, dann werde ich vielleicht auf den Cloud-Dienstleister verrückt und am Schluss ja, muss ich in den Tisch hinginken. Aber ich kann nicht in dem Sinne einen Vertragspartner zur Seite, wo ihm wirklich quasi ans Aures geben kann oder im Vorfeld schon auf die Finger schauen kann, was hat er unternommen, dass das nicht passieren wird.
Ist das allenfalls vielleicht auch jetzt aus wirtschaftlicher Sicht ein bisschen schwierig, weil bei diesen Cloud-Diensten, die wir nutzen, sei es bei Google, sei es bei anderen, hat man ja immer das Gefühl, die sind gratis und die müssen gratis sein, weil man sich das so gewöhnt ist. Aber die Dienstleistung, die zur Verfügung zu stellen, die kostet ja trotzdem etwas. Das ist ja auch, eben gerade wenn man es sicher machen will, ist ja das auch mit Investitionen verbunden. Da fallen laufende Kosten an. Ist das auch ein Problem, dass man auf euch zukommt und das Gefühl hat, ja, alle anderen bieten so Dienst gratis an. Also wie kommen die dazu, jetzt viel Geld für so eine, oder einfach angemessen viel Geld für so eine Dienstleistung zu verlangen?
Es ist schon so, also die Kosten sind schon ein Faktor. Man sieht aber beim genauer Schauen, dass die Google und anderen Leistungen auch nicht gratis sind. Wir haben sicher noch den Nachteil, dass das vielleicht ein Schweizer Ding auch, dass wir am Anfang von einem Projekt immer alles gerade so ein bisschen korrekt machen und eine Projektleitung und Hardware und Software kaufen. Und das sind eigentlich Wechselkosten oder Einstiegskosten. Und das ist relativ teuer. Und dort sind wir natürlich im direkten Konkurrenz zu den Cloud-Anbietern, wo zum Teil die Einstiegsschwelle sehr tief ist. Und mit dieser tiefen Einstiegsschwelle kommt man vielleicht auch eher dazu, dass man mal in die Cloud reingeht, dort ein paar Dienste bezieht und merkt dann vielleicht gar nicht, wie gewisse Sachen auch anfangen zu kosten. Und plötzlich muss man, oh, wir müssen dort auch aufräumen, wir müssen dort auch archivieren. Plötzlich tut man dann einen System-Engineer engagieren, der einem in der Cloud das Zeug wieder aufräumt. Man muss auch in der Cloud patchen. Wie gesagt, Ordnung auf dem Mail-Server muss man haben, ob jetzt der Server in der eigenen vier Wände ist oder in der Cloud draussen. Und das sind in dem Sinn natürlich in dieser Cloud ein bisschen auch versteckte Kosten. Und das merkt man nicht von Anfang an. Wir probieren das unseren Kunden natürlich zu sagen, aber wir können niemanden zum Glück zwingen. Aber es ist schon so, auch wirtschaftlich ist das für uns ein Punkt, wo wir Antworten haben müssen, wieso wir jetzt im Einstieg Geld kosten und potenziell auch im Betrieb Geld kosten. Wir müssen uns da dieser Diskussion stellen. Ja.
Privat, wie nutzt du die Cloud? Hast du alle deine Daten irgendwo im Internet oder wenigstens im eigenen Rechenzentrum? Oder bist du jemand, der findet, es könnte einfach mal auch das Internet dazwischen nicht funktionieren. Ich habe dann doch lieber immer gerne eine lokale Kopie von allem.
Ja, Ich bin schon nicht ein Voll-Cloud-Kind, das all seine Daten auf Facebook und anderen Plattformen geht, teilen kann. Dementsprechend tue ich natürlich auch meine privaten Daten nicht auf öffentlichen und Gratisdienst sichern. Klar mache ich mir privat zunutze, dass wir Rechenzentren haben und auch dort Speicherplatz zur Verfügung haben. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber es fängt im Kleinen an. Also wenn man zuhause heute mehrere PCs und iPhones und weiss ich was hat, finde ich das völlig okay und macht das auch, einen iCloud einzusetzen, um seine Bilder auf dem Device haben, wo es gerade jetzt lässig ist, zum auf dem Sofa anzuschauen. Also ich tue das überhaupt nicht verteufeln. Letztendlich ist man immer noch selber verantwortlich, was man fotografiert oder was man auf seinem Device hat. Also, ich habe nichts zu verbergen und von dem her, ich bin überhaupt nicht gegen das, nein, aber ich nutze, wo ich kann, natürlich unseren eigenen Dienst.
Mhm. Das bist du natürlich auch in einer komfortablen Situation, weil nicht jeder hat selber ein Rechenzentrum.
Ja, ist leider auch so, ja.
Aber grundsätzlich kann man sagen, Rechenzentren haben ein bisschen Hochkonjunktur im Moment. Wie würdest du sagen, die Kapazität, die man so braucht, steigt die laufend?
Also ich sehe ja, dass die Rechenzentren nach wie vor zum Boden aussprießen und wir zahlen denen auch viel Geld. Wir sind aber jetzt selber in einem Rechenzentrum jetzt schon seit 12 Jahren, im anderen seit etwa 4-5 Jahren. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, der Platzbedarf, den wir haben, der nimmt nicht zu. Das heisst, wenn wir in einer normalen IT-Umgebung ein richtiges Lifecycle-Management hat, dann reduziert sich eigentlich die Bauform der Rechner und Datenspeicher massiv. Das heisst, nach 3-4 Jahren brauche ich nicht halb so viel Platz, wie ich vorher gebraucht habe. Ich brauche eventuell ein bisschen mehr Strom. Mhm. Aber auch der Stromkonsum, der ist bei uns in den letzten 5 Jahren im einstelligen Prozentsatz gestiegen. Auch wiederum nur mit einem aktiven Lifecycle-Management. Sprich, vor allem alte Harddisks, grosse Storage-Systeme auszumisten. Hat aber auch bedingt, dass man gewisse Umbauten macht, dass man früher hat man Racks gehabt, heute hat man Cold Cubes oder ganz raffinierte Wasserkühlungen zum Teil im Einsatz. Man muss halt in seinem RZ auch investieren, dann braucht man auch nicht mehr Fläche.
Mhm. Aber die Datenmenge ist grösser geworden und die wächst auch laufend.
Die Datenmenge wird grösser, wächst, aber die Technologie kann das eigentlich problemlos decken. Ein anderer Grund ist natürlich schon, es gibt nach wie vor sehr viele Firmen und Unternehmen, die halt im eigenen Keller 2-3 Server haben. Und bis all diese Firmen ihre Server an sicheren Ort haben oder eben an Gemeinschaftsrechenzentren sich einmieten können, wird es schon noch ein bisschen Kapazitäten dürfen brauchen im Markt draussen. Dementsprechend ist sicher noch ein Wachstumsmarkt. Aber wir, die schon immer in diesem Markt unterwegs waren, brauchen über die Jahre hinweg nicht mehr Platz oder mehr Kapazitäten, sondern wie gesagt, dank dem Lifecycle Management die Sachen auswechseln und können mit unseren Kapazitäten auch die nächsten paar Jahre noch gut leben.
Hoffen wir, dass da die Technik immer so sich weiterentwickelt, mit Moore'schem Gesetz und allem, dass man die Kapazitätssteigerungen weiterhin so haben, weil, oder, ja.
Ja, also, das eine ist Technologie, das andere ist auch, man muss den Ehrgeiz haben, Projekte anzupacken und so Sachen auch umzusetzen, weil es ist sehr bequem, in ein Disk-System halt einfach nochmal 2 Disks kaufen und eintun, weil Migrationen, das braucht wieder Menschen, das braucht wieder Effort, das hat Risiken, und das ist genau das, was wir zwar jetzt, sage ich, als lokales IT-Unternehmen machen. Wenn ich irgendwo in der Cloud raus bin, sehe ich ja nicht genau, wie das funktioniert. Das heisst, Cloud wird das Klumpenrisiko oder die Migrationen vermutlich erst in den nächsten paar Jahren damit konfrontiert sein, wo jetzt eine normale IT-Abteilung vielleicht schon seit eh und je unterwegs ist.
Wie finde ich denn raus als Nutzer, sei es geschäftlich, sei es privat, ob meine Daten an so einem Ort gut aufgehoben sind, ob die all sich die Überlegungen, die du jetzt gerade geschildert hast, machen oder ob die einfach ihre Infrastruktur nutzen, bis sie irgendwann einmal kracht und dann um die Ohren fliegt?
Das ist schwierig. Also ich glaube nicht, dass man es mit technischen Audits oder so kann reproduzieren oder herausfinden kann. Es ist, wie ich auch am Anfang gesagt habe, wenn man in der Cloud draussen ist und die Dienste dort hat, kommt man nicht darum herum, auch eigenes Know-how in irgendeiner Form aufzubauen, um zu testen, ob das Zeug auch wirklich funktioniert. Also wenn man sich einfach nur darauf verlässt, egal ob jetzt das beim lokalen Anbieter oder in der Cloud ist, dann wird das vermutlich nicht funktionieren. Wenn man einen lokalen Anbieter hat, dann kann man ihm vielleicht mal sagen, zeig mir mal ein Testprozedere, wo du das mal angeschaut hast. Aber ich kann Google nicht fragen, zeig mir mal eine Testprozedur, wo die und die Platte wiederhergestellt haben. Dann würde ich sagen, ja, schön, wen interessiert es. Und das ist schon natürlich ein Unterschied, eben wiederum auch von den Kosten, wenn man in der Cloud ist, sind das versteckte Kosten, dass man sich selber die Hausaufgaben muss geben und die auch durchführen, um festzustellen, ob das dort draussen auch so gut gemacht wird, wie man sich das auch bildlich vorstellt.
Also du würdest da auch dann ein bisschen ein Fragezeichen machen, wenn das Versprechen ist, häufig, wenn man gerade so als Unternehmen seine Rechenleistung, seine Infrastruktur outsourced und sagt, da wird dann gesagt, ja, das ist so, die kann man beziehen, wenn man Strom, gut, wir wissen eben wie vom Strom, dass er manchmal auch nicht kommt,
Beispiel,
aber
ja.
Dass er eben, man hat schon die Vorstellung, er kommt einfach, das kommt dann zu den Steckdosen raus und man muss sich um nichts kümmern. Da wirst du doch ein kleines Fragezeichen setzen.
Da setze ich schon ein kleines Fragezeichen. Also vielleicht bin ich da auch Brenzkind als Informatiker, weil ich habe schon eine Menge Wiederherstellung von Daten gesehen, die eben nicht funktioniert hat. Und wiederum technisch gesprochen ist es nicht ganz einfach, Daten wirklich zu backuppen. Also ein Fotos in der Cloud aussen backuppen ist nicht das Problem. Aber ein Stream backuppen oder ein Mail-Server backuppen oder eine Datenbank mit Transaktionen drin, irgendwelchen Börsengeschäfts backuppen und zu wiederherstellen, das sind sehr, sehr hohe Anforderungen. Und die Cloud-Umgebungen und Architekturen tun gerade in diesem Bereich eigentlich sehr viel an Softwareentwickler delegieren, dass er nämlich muss dafür sorgen, dass er die Daten in eine Form bringt, wo es eben wieder einfach backupbar sind. Das heisst wiederum, ich habe nicht Technologien zur Verfügung, wo mir die Daten ganz sicher backuppen und ich die auch wieder herstellen kann. Sprich, ich muss einen Mehraufwand treiben, wenn ich das in der Cloud habe, um ganz sicher zu sein, dass das auch funktioniert. Und ich glaube, gerade beim Backup Restore darf man nicht vergessen, ein Backup machen ist sehr einfach. Aber ob dann, wie gesagt, die Daten, die ich dann backupt habe und auf irgendeinem anderen Medium habe, auch wieder herstellen kann und das immer noch funktioniert, das ist die Herausforderung.
Ja, und man kann es ja dann auch nicht unbedingt jetzt einfach mal durchspielen und schauen, ob es dann geht, sondern es ist ja häufig dann auch schwierig abzuschätzen, wie gut das dann die Methoden auch funktionieren, wenn es dann mal wirklich irgendein super GAU sollte eintreffen.
Richtig, richtig. Also wir reden also von sogenannten Alternative Path Restores. Also wir machen effektiv so Tests machen eben in Parallelumgebungen. Weil in einem Worst Case müssen wir auch davon ausgehen, dass vielleicht ein RZ nicht mehr da ist und wir die Daten in einem anderen RZ wieder herstellen können. Also das heisst, die Herausforderung, eine Wiederherstellung in die gleiche Umgebung machen, ist immer noch einfacher, als die Wiederherstellung auf eine völlig neue Umgebung zu machen. Also umso mehr muss ich dort das generische Wissen haben, wie bringe ich die Daten in eine Form auf ein Band oder auf andere Disk oder auf irgendeinen Speicher, dass ich mit denen wieder etwas anfangen kann. Also es sind ähnliche Fragen auch, wo man in den letzten Jahrzehnten von Archivlösungen geredet hat, wo man gesagt hat, wie kann ich mir die Daten sichern, dass ich sie 20 Jahre überhaupt noch lesen kann. Also geschweige denn, die wieder in eine Applikation integrieren, dass sie noch als Mail erscheinen.
Mhm.
Das sind nach wie vor Herausforderungen, die zwar ein bisschen in den Hintergrund geraten sind, aber das ist heute noch so.
Also also binär wiederherstellen, das ist ja das eine, aber dass dann auch die wieder am Schluss in dieser Anwendung auftauchen. So,
eine Funktion geben, das ist wirklich, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und das glaube ich schon, dass wir zum Teil auch unterschätzt, wenn man einfach, wie du gesagt hast, Cloud als wie Strom bezieht, dass man sagt, ja, das wird ja schon funktionieren. Wie gesagt, das können testen, da könnte man schon fast eine Stunde darüber reden, was gibt es denn für sogenannte Szenarien, die man überhaupt abbilden können. Und ob jeder, der in die Cloud rausgeht, sich all die Szenarien überlegt, in welchem Moment er die Daten in welcher Form wieder wo haben. Ich sage nicht, dass die das nicht machen. Das wird vielleicht auch mit der Zeit an den Fachhochschulen Cloud-Architekten geben, die sich genau nur mit dem auseinandersetzen. Aber erfahrungsgemäß tut man sich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen, wenn es zuerst mal geknallt hat oder man selber die Erfahrungen gemacht hat.
Also man kann so als Zwischenfazit ziehen, es wird einfach technisch noch mal komplizierter. Es gibt eine zusätzliche Dimension an Komplexität. Und wenn man jetzt vielleicht für Privatanwender dann kann man doch schon sagen, einfach ganz banal, die Daten, wo man wirklich sicher sein will, die einem wichtig sind, die sollte man halt einfach zuhause immer noch mal haben, sagen wir irgendwie. Die Fotos, die man bei Picasso hochgeladen hat und dann aber nicht darauf verzichten, die hat man halt dann doch irgendwie noch.
Ja, die hat man. Also ich finde auch, es gibt, der Komfortgrund oder der Kostengrund als solches ist auch nicht mehr ein No-Go. Also man kann heute in diesen einschlägigen Läden für wenig Geld ein bisschen Technologie sich anschaffen, um die Fotos auch noch in einer anderen Art und Weise auf einem anderen Medium zu haben. Und empfehle ich nach wie vor. Ja. Auch wenn das ein bisschen konservativ ist. Es ist
ich glaube, das ist nicht verkehrt in dem Fall. Reden wir darüber, über die Bedrohungen, die es gibt. Was bedroht dann Daten und Datensicherheit in der Cloud?
Ja, also die Bedrohungslage ist, glaube ich, die gleiche, ob ich Daten zu Hause unter dem Tisch habe oder in der Cloud draussen habe. Das Problem ist, wenn ich sie in der Cloud draussen habe, habe ich meistens weder auf den Perimeter, der die Daten schützt, noch auf die Daten selber direkt Zugriff. Wenn ich aber meine Daten natürlich an einem bekannten Ort habe und vielleicht auch ein Gesicht dahinter habe, dann besteht die Chance, dass die Perimeter, die Firewalls, die Proxy-Server usw. von diesen Betrieben überwacht, gemanagt und vielleicht auch informiert wird, wenn irgendwo etwas passiert. Das heisst, auch da habe ich in der Cloud draussen, ist eigentlich die Vertrauensfrage noch viel, viel grösser oder das Vertrauen, das ich muss haben in den Lieferanten noch viel, viel grösser, wie wenn ich es in einen lokalen Anbieter habe. Weil, wie gesagt, der Lokale kann man das vielleicht noch aufzeigen, wo die Trennung stattfindet. Also, man redet da im Fachbereich von Segregation of Duty, also dass man ganz bewusst unterschiedliche Verantwortlichkeiten hat für Firewalls, für Netzwerkzugänge, für Datacenter-Sicherheit und dann aber für die Anwendungen selber. Und wie gesagt, die Bedrohungslage ist die gleiche, aber die Mittel und Massnahmen sind sicher unterschiedlich von lokalen Anbietern und der Cloud selber.
Also konkret kann mir meine Hardware kaputt gehen, ich kann einfach kein Internet, ich kann von der Umwelt abgeschnitten werden, ich kann keinen Strom mehr haben. Oder ja, was sind da so aus deiner Sicht die grössten Gefahren, wo man als
Heimanwender jetzt hat?
Ja, oder auch in der Cloud.
Also die grössten Gefahren ist immer natürlich der Mensch selber, das darf man nicht vergessen. Also,
Fehler, die man selber macht. Fehler,
ja, dass ich jetzt die falschen Fotos vom falschen Lebensabschnitt gelöscht habe, das ist immer noch das grösste Problem. Also sowohl im privaten wie im produktiven Umfeld. Also auch produktive Firmen löschen mal eine falsche Veranstaltung aus ihrer Datenbank löschen oder schon verkaufte Billette, Platzreservationen oder irgendetwas vergeben. Ich glaube aber nach wie vor, dass natürlich auch böswillige Sachen können passieren können. Und die böswilligen Sachen, da habe ich selber nicht den gleichen Einfluss natürlich, wie vorher erwähnt, wenn mein PC zu Hause kaputt geht oder das einzelne System ausfällt. Und ich glaube einfach, dass die böswilligen Sachen natürlich in der Cloud oder in der Anonymität vom Internet noch viel eher passieren, wie dass es zu Hause auf meinem Rechner passiert. Also wenn ich zu Hause auf meinem Rechner meine Hausaufgaben gemacht habe, mein Antivirus habe, mein System regelmäßig patchen, dann muss ich ja schon ein bisschen blöd tun oder nur noch geklaute Software verwenden und mich dann wundern, dass irgendetwas nicht mehr tut. Ich habe es aber, wie gesagt, auch ein bisschen weit unter Kontrolle. Wenn ich bei einem lokalen Hosting-Anbieter bin, wie gesagt, kann ich mit gewissen Sachen auf die Augen, auf die Finger schauen und sehen, was er unternimmt, dass nichts passiert. Wenn ich aber in der Cloud draussen bin, habe ich nicht direkten Einfluss oder Reporting-Möglichkeit, wenn jetzt irgendjemand probiert, Böses mit meinen Daten zu machen. Und darum, auch da gilt, wenn ich nicht schützenswerte Daten habe, dann kann ich die problemlos in der Cloud draussen haben, irgendwelche Berechnungen durchführen, Bild bearbeiten, irgendwas machen. Wenn ich aber vertrauenswürdige Daten habe, und ich rede da von Gesundheitsdaten, von Bankkonten, von Steuerdaten, von Wahlresultaten, dann bin ich schon noch der Meinung, man sollte den Anspruch an die Datenhaltung und an die auch geografische befindliche Auffindbarkeit genauer definieren und auch dort die Grenzen ziehen.
Also es ist gut, wenn man weiss, wo die Daten sind, und es ist vielleicht auch noch gut, wenn man weiss, dass sie nicht zu China oder zu Russland sind, sondern vielleicht im gleichen Rechtsraum, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist natürlich, das mit den Rechtsräumen und der Compliance ist natürlich vielleicht auch wieder etwas, wo, ich sage es nicht, herbeizogen ist.
Du siehst das nicht so als Problem?
Ich sehe das ein bisschen weniger als ein Problem, weil, klar, tun wir uns in der Schweiz ein bisschen rühmen, dass wir eine FINMA haben, dass wir sehr genaue Vorschriften haben, dass die auch mehr oder weniger umgesetzt werden. Ich glaube, dass das im Bereich Datenschutz sehr gut ist und auch gewährleistet ist. Es kommt keiner nie und sagt, ich kann irgendein Bild oder einen Server abholen oder irgendetwas. Das sind sicher Unterschiede. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Daten unsicherer sind, weil ein bisschen ein anderes Rechtssystem in Irland herrscht als in der Schweiz. Also und die Daten schneller von der Festplatte fallen. Ja. Wegen dem.
In den USA hat es die Fälle gegeben, wo natürlich dann auch Unternehmen oder ja, wo irgendein Anwalt gekommen ist, Server beschlagnahmt hat und dann sind aber auf diesen Servern nicht nur die Daten von Unternehmen A, die betroffen waren, sondern auch von Unternehmen B, C und D. Und die sind das dann auch alle weg gewesen.
Das ist, aber eben, wie gesagt, das, ist nicht einmal, das wäre in der Schweiz eigentlich das Gleiche. Also auch wenn ich in der Schweiz in eine Cloud reingehe, wo mir der Dienstleister für wenig Geld viel Leistung gibt, muss ich davon ausgehen, dass ich eben die Daten irgendwo geshared sind. Und das ist, der Unterschied hat eigentlich nicht mit der Geografie zu tun, sondern eigentlich mit dem Modell, wo ich als Kunde wähle, gehe ich in eine gescherte Umgebung oder in eine dedizierte Umgebung. Mhm. Und das ist auch natürlich das, was den Preis wiederum ausmacht. Also
wenn ich meinen eigenen Server habe, wo niemand sonst drauf darf, dann bin ich dort schon mal ein bisschen sicherer, aber es kostet halt mehr.
Es kostet halt mehr, ja. Es läuft über Kosten und ich glaube, es ist nicht unbedingt, wie gesagt, der Rechtsraum, wo mich da handicapiert, sondern es ist eigentlich, wie ich wähle, der Ansatz, wie ich die Daten und wo ich die Daten habe. Aber es läuft am Schluss über das Geld und ja, wenn man Geld sparen kann, dann probiert man es zu sparen. Vielleicht ist es am falschen Ort.
Mhm.
Wir haben das aber auch bei Kunden, auch jetzt im professionellen Umfeld, also auch wir, wo eigentlich nur sogenannte dedizierte Lösungen machen, also wo die Kunden untereinander nichts Gemeinsames haben. Wenn wir Backups machen, unter Umständen landen dann gleich mehrere Daten von verschiedenen Kunden, zum Beispiel auf einem Tape. So ein Tape tut man natürlich nie einem Kunden rausgeben. Aber es kann sein, dass einem ein Kunde eine Auflage gibt, wo er sagt, ist zwar schön, ich mache jetzt Geschäft mit dir, wenn ich dann aber in 5 Jahren nicht mehr Kunde von dir bin, dann will ich, dass du alle Daten kannst vernichten. Und wenn ich natürlich dem seine Daten nur schon im Backup auf 10 Tapes verteilt habe und das noch mit anderen Kunden teilen, müsste ich all das Zeug vernichten. Das heisst, so eine Auflage impliziert nachher, dass wir beim Produzieren, sprich beim Backuppen von diesen Systemen, immer ein Einzeltape nehmen müssen. Was natürlich wieder ein bisschen mehr kostet. Also sagen wir es am Anfang und dann sagt er, jawohl, hast du verstanden, ich bin bewusst, ich zahle einen Franken mehr. Also es ist wirklich argumentieren, zum Teil ja, muss man verstehen, was der Kunde mit dem meint, man muss das retour spiegeln und wenn man das richtig am Mann bringt, dann weiss er auch, wieso dass er mehr zahlt. Aber wie gesagt, so eine Fragestellung in der Cloud auswählen können beantworten, da kannst du all wegen Mengen Support anfragen und wirst nicht antworten oder nicht zufriedenstellende Antworten bekommen.
Mit was für Bedrohungsszenarien arbeitet ihr so? Stromausfall, Erdbeben, Überschwemmungen? Ist das überhaupt dann nicht sinnvoll, dort also auch dann die grossen Naturkatastrophen einzuplanen? Oder kann man sich auch gegen das schützen?
Da muss man schon auch ein bisschen realistisch sein. Also auch für uns ist die grösste Gefahr eigentlich, dass unsere Leute ausfallen. Das heisst, wir müssen im 7x24-Betrieb genügend Redundanzen haben, dass das schon funktioniert. Wir gehen von trivialen Sachen aus. Also trivial ist für uns, dass das Internet nicht mehr funktioniert, mindestens lokal. Dort haben wir Ausweichmöglichkeiten, dass wir geografisch über Europa verteilt das Internet gehen. Strom ist ein sehr wichtiges Thema, nach wie vor. Also auch beim Strom sind wir A, an verschiedenen Unterwerken, B, Batterie, C, Generator gestützt. Und in der Bedrohungslage von ja, sag jetzt externer Natur, also sag jetzt das Flugzeug, das abstürzt oder ein Zisternenwagen, der explodiert, auch dort müssen wir sagen, gehen wir nicht so weit, dass man alles überlebt.
Ich habe letztens gelesen, dass es jetzt einen Anbieter gibt, der im Gotthard-Massiv in alten Militärbunkern sein Rechenzentrum einrichtet und das anbietet und sagt, ja, wir haben da eben in den Tiefen vom Berg, in einem von 100 Millionen von Tonnen Gebirge geschützt, unsere Computer. Das würdest du sagen, das ist dann wiederum ein bisschen too much?
Wir haben uns das auch überlegt. Und wo wir ein zweites RC gesucht haben, haben wir uns das überlegt, im Bunker zu gehen. Wir haben aber sagen, klar gibt es vielleicht Fälle, wo das sinnvoll ist, dass ich Daten dort schütze. Aber im trivialen Fall, wie gesagt, fällt vielleicht ein RZ aus, weil es wirklich mal keinen Strom mehr hat oder kein Internet. Und ich möchte mein zweites RZ auch können, sage ich, in Friedenszeiten brauchen. Sprich, ich habe 80% von der Leistung im Data Center A und 20% im Data Center B. Und wenn mein Data Center B jetzt irgendwo im Krachen ist und ich im Winter dort her muss und wegen Lawinen gesperrt ist oder die Netzwerkverbindungen dort her nicht redundant sind, dann würde ich gar nie können aus dem zweiten RZ etwas können produzieren können. Sondern ich würde dem eher sagen, das ist eine Art ein Safe oder ein Bankschliessfach. Das ist eigentlich eine Sackgasse, eine Einbahnstraße, ich bringe es dort hinten, gut, fertig, amen. Wenn man aber den Anspruch hat, die zwei RZ oder mehrere RZ eben auch können nutzen, produktiv, eben mehr das Cloud-Denken haben, mehr verteilte Architekturen haben, dann hat man eigentlich die gleichen Anforderungen an seinen Safe oder an seine Second Site wie an die Primary, als erste RZ hin. Und dann ist eben ein Bunker nicht unbedingt das Richtige als zweiter Standort.
Politiker haben das Thema ja auch entdeckt, also vor allem auch im Sinn von was es alles an Bedrohungen gibt. Cyberwar, Hacktivism, das ist dann, wenn eigentlich die Daten so weit sicher sind, aber wenn sie angegriffen werden, wenn man in die Rechenzentren eindringt, wenn man sie probiert, sie lahmzulegen, wenn man probiert, aus politischen Gründen, aus was für Gründen auch immer, Angriff zu fahren oder Leute, Konkurrenten zu schädigen, das ist, wenn man da den Medien und den Politikern darf glauben, eine riesige Gefahr. Das bedroht uns alle. Ist das aus deiner Sicht auch so?
Also die Bedrohung ist schon da. Also wir haben ja diverse Kunden, die wirklich mit vielen Transaktionen, mit Kreditkarten arbeiten, mit Endbenutzern, persönlichen Passwörtern und. Und wir haben vermehrt, es ist eigentlich seit eh und je gibt es die Angriffe. Es gibt die einfachen Angriffe, Scripts, Kiddies oder einfach halt Tools, die verwendet werden. Das ist relativ trivial, aber es gibt auch die sehr gezielten Angriffe, die Schwachstellen finden, die die Schwachstellen probieren zu nutzen, auch mit Zeitverzögerungen an diesen Schadsoftware weiterarbeiten. Und wir haben auch schon Vorkommnisse gehabt, wo man davon ausgehen müssen, dass auch Daten über eine längere Zeit vielleicht sogar abhanden gekommen sind. Das passiert. Das ist so. Und das ist aber nicht etwas, wo vielleicht das Medial ein bisschen breiter austreibt. Aber wenn man auch schaut, was der Staat selber unternimmt oder welche Anlaufstellen vorhanden sind, die einen mit dem unterstützen oder vielleicht auch IT-Dienstleister ausbilden oder auf das aufmerksam machen, merke ich eigentlich nicht, dass der Staat mehr unternimmt. Es sind mehr die Medien, die mehr vielleicht auf das aufmerksam machen und vielleicht kommt dann mal irgendetwas daraus raus. Aber ich sehe noch keinen konkreten Schritt, dass das von Staatsweg her gegenüber uns Anbietern verstärkt, unterstützt wird oder darauf aufmerksam gemacht wird.
Aber man kann sagen, die Angriffe sind auch raffinierter geworden, wenn man so die letzten Fälle gehört hat. Flamer, so die ganzen Sachen.
Die ganz brutalen, die Auftragsgeschichten, Einschliessungen über, wie gesagt, mehrere Monate, ich glaube, das sind auch wir wehrlos. Das ist so viel kriminelle Energie dahinter, aber auch so viel Raffinesse und so gute Ingenieure, die das machen, da können wir uns nicht davor schützen. Aber man darf nicht vergessen, auch der raffinierteste Angriff, der muss ja irgendwann einen Perimeter überwinden, der muss irgendwann in so eine Welt reinkommen. Und dort, glaube ich schon, dort machen die einen mehr als vielleicht andere. Also wenn man schon seine Haustüren nicht sauber geschliesst oder ein rechtes Schloss vorne dran hat, ist es natürlich schon einfacher, mal irgendwo einen Käfer in eine Hütte reinzubringen, wie wenn man, wie gesagt, schon im Perimeter, im Ganzen drumherum, das alles richtig macht. Und ich glaube, dort gibt es schon ja, Anbieter wie wir das sind, probieren dort natürlich schon sehr viel zu unternehmen. Wir können auch nicht jede Software, die bei uns läuft, sicher machen. Das sind Software-Standardprodukte, das sind Software von Programmierern, die vielleicht auch erst gerade zur Schule rausgekommen sind. Die dürfen alle auch Fehler machen. Aber was man kann verhindern, wie gesagt, die Physik, die Netzwerksicherheit, die Firewalls, die Proxy-Server, dort glaube ich schon, dass wir sehr, sehr viel Unternehmen, vielleicht sogar auch mehr Unternehmen, wie das jetzt in einem Cloud-Anbieter der Fall ist, um eben die Anwendungen von Bösem oder von außen können schützen.
Und das ist einfach, also das Zauberwort ist dort der Sysadmin, der halt gut ausgebildet ist, der auch die Zeit hat, seine Systeme zu überwachen, drauf zu schauen, was passiert da. Und ja, und wo halt vielleicht nicht ein Admin für 500 Kunden zuständig ist.
Also das natürlich auch. Also eben, wie ich es vorhin gesagt habe, wir setzen auf dedizierte Lösungen und das heisst auch dedizierte Menschen. Und der Aufwand, wie gesagt, nur schon, dass die Passwörter an einem sicheren Ort sind, dass man nicht direkt auf System kommt, dass man überall ein Vier-Augen-Prinzip hat, dass man Logfiles nicht auf den Server hat, sondern auf ein unveränderbares System, dass nicht einmal der Systemadministrator selber das Log kann ausschalten oder umgehen. Das hat nicht mit Misstrauen zu tun gegenüber dem Systemadministrator, aber es sind halt einfach Technologien, die man einsetzen sollte, wenn man das herbringen will, führt kein Weg daran vorbei, gewisse Massnahmen zu ergreifen, die vielleicht in einem Misstrauen gegenüber dem eigenen Mitarbeiter sogar aussehen. Was aber schon auch wichtig ist, ist natürlich der Interessenkonflikt, den zum Teil ein Systemadministrator haben kann. Wenn ein Systemadministrator in einer Bank arbeitet und nebenan der Chef sein Maserati parkiert und er mit dem Velo kommt und eines Tages ein lockvolles Angebot bekommt, dann kann es schon sein, dass der ein oder andere vielleicht sogar auch weich wird. Wenn man aber die Daten extern hat und wir, die Daten von unseren Kunden bei uns haben, wir haben nicht direkt mit diesen Umgebungen zu tun, mit diesen Daten selber. Wir sind nicht involviert in ein Bankgeschäft. Wir wissen nicht, welche Kunden die Daten letztendlich sind. Und ich glaube, dass externe Systemadministratoren durch das auch weniger einen Interessenskonflikt haben. Eben einerseits wollen am Banker nachziefern und auch Geld wollen verdienen. Und andererseits eben ethisch sauber ein Systemingenieur sein, der seine Arbeit macht mit Berufsstolz.
Aber gesetzlich sagst du, brauchst es nicht mehr oder nicht eine spezielle Rechtsprechung. Die Amerikaner, die pröbeln ja immer wieder an neue Ideen herum, wie man das Internet könnte sicherer machen. Der Herr Joe Lieberman, US-Senator, hat mal einen Kill-Switch gewählt, 2010, dass das Internet einfach abstellen kann, wenn er irgendwie einen Angriff anrollt. Ist das jetzt einfach Populismus oder gäbe es da schon Möglichkeiten, das sicherer zu machen?
Es gäbe es bestimmt, aber ich glaube, man würde mehr kaputt machen, wie das man gönnt. Also wie man schon seit Jahren eigentlich zum Beispiel Unterwasserkabel könnte angreifen und so Kommunikation unter den Kontinent stören. Es trifft ja nicht nur die Lieben, es trifft dann auch die Bösen, die Mittel nicht mehr nutzen können. Und ich glaube, mit all diesen Gesetzen, mit diesen Auflagen werden die Bösen noch mehr Wege suchen, um die umzugehen. Und es wird den Lieben noch schwieriger machen, vielleicht die Sachen auch zu nutzen. Also wenn am Schluss der Aufwand, um überhaupt im Internet teilzunehmen für Zweitweltländer unerschwinglich wird, dann tun wir die erst recht von dieser Möglichkeit an dem ganzen Partizipieren ausschliessen. Und darum, glaube ich, ist der Nachteil von mehr Gesetz, mehr Technik, mehr Auflagen überwiegt, beziehungsweise der Vorteil überwiegt vom Internet, als dass man all die Massnahmen unternehmen sollte. Darum bin ich da eher, wie du vorhin gesagt hast, ich glaube nicht, dass es mehr Auflagen braucht. Es braucht Sensibilisierung, es braucht am richtigen Ort darauf aufmerksam machen, was muss man unternehmen werden, dass möglichst wenig passiert. Aber man muss vielleicht da nicht auf Technik los, sondern man muss vielleicht auf die Leute los oder die Unternehmungen los, die auch so Daten halten. Also sprich Gesundheitsorganisationen, Banken, vielleicht auch Polizeien, Sicherheitsdienste und. Wenn man denen genug Auflagen macht, dass sie eine gewisse Sorgfalt walten lassen, glaube ich, erreichen wir mehr, wie dass man einfach per se schon mal auf dem Layer 2, sprich auf der Straße, anfängt, noch mehr Gesetze aufzustellen.
Und umgekehrt, also wenn man sagt, man sieht, die Systeme sind angreifbar, Zum einen haben wir Angst vor Cyberwar, zum anderen hängen wir aber immer noch mehr Infrastruktur an das Internet an. Also sei es Energiekraftwerke, sei es Smart Grid, all die Sachen, wo wir ja noch viel mehr abhängig werden. Ist das sinnvoll?
Also ich sage natürlich schon, es ist sinnvoll, weil ich finde, das Geld, das man sparen kann, dadurch, dass man viele von diesen Systemen kann über das Internet bedienen, über das Internet zugänglich hat, das spart x Fahrkilometer, das erspart die teure Technik, die mehr im Auto hockt, wie am Gerät selber ist. Das Problem ist aber auch da wieder, ganz viele Softwareentwickler bauen noch geschwinde Schnittstellen, ja, wo kann ich das Internet anhängen, ganz viele Unternehmen kaufen die Software, stellen jetzt auch noch geschwinde ins Internet und öffnet mit dem wiederum die Möglichkeit, dass auch falsche Leute an die Anwendungen herkommen. Das heisst, man tut eigentlich nach wie vor auf dem Ausbildungsbereich zu wenig sensibilisieren, dass wenn ich eine Anwendung erfinde, sei es eine einfache Lichtsignal-, Liftsteuerung, Kraftwerksteuerung, irgendetwas, dass ich dort zu wenig sensibel bin, auch Sicherheitsmechanik einzubauen, dass das eben nicht von Falschen oder in einem falschen Moment genutzt werden kann. Und die Lücke von dieser Sicherheit, ich weiss nicht, ob die vielleicht der Softwareentwickler muss stopfen oder ob ein Infrastrukturanbieter wie wir unter Umständen so ein Loch muss stopfen oder ob man, wie gesagt, auf gesetzlicher oder auf Internet-Ebene selber wette probieren, verhindern, dass das gar nicht mehr als solches funktioniert. Aber irgendwo muss man es ansetzen und letztendlich braucht es gescheite Menschen, die sich dem bewusst sind und das können umsetzen, dass es sicher ist und nicht Technik per se.
Mhm. Dass man halt, dass auch ein relativ junges Bewusstsein ist, dass man wirklich die Sicherheit muss bei jedem Schritt von der Entwicklung, von der Implementation berücksichtigen und nicht, wenn man es heute halt häufig macht, dann nachträglich probiert, noch Sicherheit drüber zu flicken.
Ja, es gibt in gewissen Bereichen gibt sogar auch Produkte. Also es gibt natürlich schon wieder Nischenanbieter, die herausgefunden haben, eine Internetanwendung kann unsicher sein, ich tue mein Produkt vorne her, dann ist sie ein bisschen sicherer. Das hilft und das ist auch, schaue ich als sehr sinnvoll an, weil die haben nicht nur die Anforderung, mehr Sicherheit zu bringen, die bringen vielleicht auch mehr Verfügbarkeit oder so, sogenannte Page of Last Resort, wenn wirklich nichts mehr tut, um wenigstens zu sagen, es tut nicht mehr. Es gibt schon noch mehr Nutzen, die diese Sachen geben, aber ich glaube schon, dass sicherheitsaffine Denken ist etwas, wo man muss schulen, wo man schon von früh auf den Leuten, die in die IT einkommen, sollte im Schulweg mitgeben. Und das sieht man auch natürlich im Aufbau auch von iPhones, Smartphones, PCs, Betriebssystemen. Früher ist alles gelaufen, man hat es abstellen und heute läuft nichts mehr, man muss es einstellen, wenn man irgendeinen Dienst will. Also das ist schon ein gewisser Philosophiewandel, der da erkennbar ist. Aber das muss natürlich auch abfärben, weil wie gesagt, die Kiddies, die heute in die Schule gehen, machen morgen auch Lösungen. Und auch die werden im Internet Framework XY runterladen und husch, 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 next, next, next und wundern sich, dass nach zwei Tagen ihre CMS eine weiße Seite zeigen.
Wechseln wir noch gegen Ende noch das Thema. Wir haben es schon angesprochen, zwar kurz, den Energiebedarf, den die Rechenzentren natürlich haben. Du hast gesagt, ihr braucht ein bisschen mehr Strom. Apple hat vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahre oder so, die iCloud eingeschaltet und ist dann ein bisschen unter
Schock.
Auch in Kritik geraten, weil sie dann vor allem Strom aus Kohlekraft und aus Atomkraft gebraucht haben. Nein. Das ist schon wahrscheinlich auch ein grosses Thema, wo man sich als Konsument lieber eigentlich aber nicht so sehr damit beschäftigt. Oder dass man mehr Strom braucht, dass man da auch der ganzen Energiewende, die wir jetzt davor reden, natürlich auch, das muss berücksichtigen.
Ja, es ist so. Also, ich will mich da nicht rühmen, aber wir tun schon, ich sage immer, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Bei uns ist das aktuell so, dass wir uns auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen eigentlich CO2-neutral produzieren, wir wollen auch atomstromfrei produzieren. Wir sind aber nicht, wie das vielleicht zum Teil Hersteller oder auch ein IBM oder so mit dem Flavor Green Computing oder Green IT oder irgendetwas, Wir haben zwar Grüne in unserem Logo, aber es ist überhaupt nicht so, dass wir das an eine grosse Glocke hängen und auch als Verkaufsargument anschauen. Weil ich glaube, es sollte nicht ein Verkaufsargument sein, sondern es sollte ein Vernunftsargument sein, dass man eigentlich gar nicht anders produziert oder anders Strom bezieht, wie das heute nämlich bereits der Fall ist und auch möglich ist. Und die, die das quasi noch als Label brauchen, um zu sagen, hey, bei mir ist es noch ein bisschen sauberer, die machen das vielleicht mehr aus Marketingüberlegungen oder aus, nicht unbedingt, weil sie selber dermaßen nachhaltig sind und ja, Rücksicht auf die ganzen Environmental-Geschichten nehmen. Aber wir selber, wir sind so, wir beziehen nur Strom aus Wasserkraftwerken beziehen. Wir sind CO2-neutral, wir haben das auch von MyClimate bestätigt, wir haben Zertifikate dafür und wie gesagt auch keinerlei Atomstrom, den wir unseren vier Wänden verbrauchen. Aber auch dort, ich finde den Strom, sieht es aktuell die Subventionslage, vor allem in Deutschland, der Strom ist aktuell sehr günstig. Also auch an Orten wie London oder Zürich, wo eigentlich sehr verdichtete Orte sind, ist der Strom momentan relativ günstig. Und ich glaube, dass man erst wieder einen Schub herbringt, dass man gewillt ist, über das auch nachzudenken, ist, wenn es über den Preis, über das Geld, über das Portemonnaie geht. Und nur mit Vernunft, das sind ein paar wenige, die ich zwar uns dazu erzähle, aber nur mit der Vernunft wird es nicht funktionieren. Also es wird sicher Geld wird da müssen Rogel spielen.
Also im Moment besteht auch kein Anreiz, dass gross auf technischer Basis der Strombedarf zu verringern. Was haltest du denn von so einer Idee wie Facebook, wo das ihre, wenn das Datacenter am Polarkreis machen, weil es dort halt kühl ist, kalt ist und man weniger muss in die Kühlung von den Geräten investieren?
Ja, man muss schon ein bisschen weniger investieren, aber man darf auch nicht vergessen, also ein normaler Server, der läuft eigentlich so bis 30, 35 Grad Umgebungstemperatur läuft der wunderbar. Und wenn man ein RZ einigermaßen richtig belüftet, sagt das sogar mit Umluft, Außenluft, bringt man eigentlich die Temperaturen auch in unseren Breitengrad her. Der zwingende Grund, jetzt wegen dem Stromverbrauch am Nordpol gehen, sehe ich nicht. Das ist wirklich, sage ich, auch ein bisschen ein Marketing-Issue. Man darf aber nicht vergessen, was ich schon vorher gesagt habe mit dem Bunker, die Erreichbarkeit von diesen Rechenzentren oder eben wirklich vor Ort mal etwas machen können, ein Ersatzteil austauschen und. Das muss man auch werten. Also wenn ich jedes Mal in den Flieger steigen muss, um ein Disk zu reparieren, weiss ich dann nicht, wie viel Energie das ich gespart habe, dass das Ding am Nordpol steht. Aber das sind andere Dimensionen. Ich will mich auch nicht mit denen vergleichen. Aber ich im Kleinen sehe natürlich, dass wir viel mehr Energie verbrauchen, um unsere Mitarbeiter von zu Hause ins Büro und ins Rechenzentrum zu bringen, wie dass wir Energie brauchen, um unsere gut 1000 System-Server zu betreiben. Also man muss einfach halt auch als Firma, als Unternehmen mal die Hausaufgabe machen und schauen, wo verbraucht denn wirklich Energie oder CO2, wo produziere ich CO2, wo fallen die Aufwände an? Und vielleicht sind sie eben gar nicht unbedingt im Rechenzentrumsbetrieb, sondern wie gesagt, bei den Mitarbeitern, beim Essen, beim Anfahrtsweg und.
Bis 2020, habe ich gesehen, tut man dieser Cloud-Industrie eine schöne, wunderbare Wachstumsprognose stellen. ITmarkt.ch hat gesagt, 80% wird das noch zunehmen. Siehst du das auch so und kommen da goldige Zeiten auf Rechenzentrumbetreiber zu?
Also das hat man mir schon im Jahr 2000, wo die Firma Aspecta gegründet ist, attestiert, dass wir in 2-3 Jahren so reich sind, dass wir nur noch auf dem Schiff stehen und durch die Weltmeer segeln. Ich glaube, das ist sehr optimistisch gedacht. Ich glaube, dass es eine Verlagerung weiterhin wird geben. Es wird die Dienstleistungen brauchen. Ob sie aber auch dermassen rentabel sind und dermassen viel Geld und Umsatz generieren und abwerfen, ob das ein dermassen grosser Industriezweig monetär wird, bin ich nicht überzeugt davon. Aber ich glaube schon, dass weiterhin eine Verlagerung von Dienstleistungen, von IT-Dienstleistungen in diesen Cloud, in diesen externen Rechenzentren, bei diesen Anbieter wie auch Spectra, das ist, werden sie, das glaube ich. Das sehe ich auch in den letzten paar Jahren. Ich sehe aber auch einen ganz klassischen Zyklus von Rezession und Aufschwung, wo im Hosting oder im Outsourcing-Business eher ein bisschen hinten anhinkt. Also es ist bei Teilrationalisierungen redet man von Outsourcing zum Geld sparen. Wenn eine Firma wieder mal Geld hat und eine neue Lösung zum Boden ausstampft, tut sie genau gleich outsourcen, weil sie nämlich Kapazitäten gar nicht hat, um mit eigenen Infrastrukturen so eine Lösung ans Netz zu bringen. Also, ich glaube, wir profitieren als IT-Dienstleister innen davon, dass IT immer wichtiger wird oder wichtig bleibt. Ich sage nicht, es wird noch wichtiger, aber es ist mittlerweile wichtig und dementsprechend ist man auch darauf angewiesen, dass es IT-Dienstleister gibt.
Und da werden aber auch die Kleinen ihren Platz behalten, weil man sieht, es gibt auch grosse Anbieter, zum Beispiel der eine Anbieter, der auch Päckchen in der ganzen Welt rumschickt und die meisten, also es Leute gibt, die nur noch bei ihm ihre Produkte bestellen, der hat ja auch eine ganz grosse
Cloud.
Also, und bietet dort für sehr viele Dienste, also ich rede von Amazon.
Sehr schwierig.
Genau. Also, aber du siehst auch, das ist nicht so, dass es dann da irgendeine Konzentration gibt oder zu einem gewissen Grad.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird bei Anwendungsfällen bleiben. Also auch ich habe regelmäßig Kunden, wo ich sage, du, das passt eigentlich nicht unbedingt in so eine dedizierte Umgebung mit all diesen Auflagen und Sicherheitsmechanismen rundherum. Das ist besser aufgehoben in einer Cloud. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der E-Commerce als solches vielleicht auf einer standardisierten Amazon-Lösung 80% von seinen Anforderungen deckt überkommt und auch dorthin kommt. Aber der lokale IT-Anbieter, der, wie gesagt, sich um Steuerdaten, Gesundheitsdaten, Bankdaten usw. kümmert, ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form auf einen Amazon-Zug muss aufspringen muss. Es gibt immer noch natürlich zum Teil kleinere Anbieter, wo Webpages von irgendeinem Männerclub hosten oder irgendwas. Das kann schon durchaus sein, dass es für die sinnvoll wäre, dass sie zwar nach wie vor Menschen haben, die Websites machen, aber vielleicht nicht mehr gerade so 0815 Infrastruktur in der eigenen vier Wänden betreiben. Und das kann schon sein, dass dort ein grosser wird gewinnen und dass die am Schluss alle bei Amazon, Google und weiss ich was landet. Aber für die wirklich geschäftskritischen Anwendungen, wo ich eben die Anforderungen an Datenhoheit und ein Gesicht hinter einer Lösung haben will, glaube ich nicht, dass die über kurz oder auch über lang werden verschwinden.
Haben wir noch etwas vergessen zu diesem Thema?
Du bist gut. es ist nie abschliessend. Was man vielleicht noch sagen kann, was die letzten paar Jahre auch noch ein bisschen Thema war, ist, dass die Softwarehersteller sich natürlich auch ihre Position suchen. Also ob jetzt ein Oracle ihre Datenbank in der Cloud anbietet und Daten nimmt oder aber lieber mir eine Lizenz verkauft für Hunderttausende von Franken. Und ich glaube, dass die Softwarehersteller, die haben schon noch Herausforderungen herauszufinden, wo ihr Platz ist. Ob sie jetzt Dienstleister sind, ob sie Betriebssysteme machen, ob sie Cloud Computing anbieten.
Sieht man bei Microsoft ja auch.
Also, die sehe ich noch nicht ganz, wo denen ihre Möglichkeiten sind und woher das es geht. Das wäre sicher noch interessant, ja, quasi mal so einen Hersteller zu fragen, weil ich glaube auch dort, der eine sagt auf diese Seite, der andere auf diese Seite. Und das wird noch interessant sein, zuzuschauen, wie sich gerade die grossen Oracle und Microsoft dort weiterentwickeln.
Also bei Microsoft sieht man es, die sehen ganz klar auch, die bauen ja auch Rechenzentren, die tun jetzt den Unternehmen und KMUs allen anbieten, dass die nicht mehr müssen das selber betreiben, sondern dass sie bei ihnen einkaufen als Dienstleistung. Ich glaube, das geht sehr in die Richtung. Ja.
Genau, aber eben, wie gesagt, sie kommen in Konflikt, dass sie dann nicht mehr das Lizenzgeschäft gleich haben. Gerade die grossen, gerade Microsoft, sitzt sehr stark auf Partner. Die Partner machen eigentlich nichts anderes, wie ein System aufsetzen mit Microsoft-Software und dann am Kunden unter den Tisch schieben. Und Microsoft weiss auch, wenn sie die Partner nicht mehr haben, müssen sie anfangen, Vertriebskanäle aufzubauen, müssen anfangen, eigene Leute an die Front herzuschicken, sie müssen sich anfangen, selber kannibalisieren. Und das sehe ich, ist nicht ganz so einfach, beziehungsweise in der Schweiz spürt man die Tendenz noch nicht so dermaßen stark, weil die Partner und die Zufriedenheit, die Partner beim Endkunden haben, die ist immer noch sehr hoch. Und ich glaube, es ist nicht so einfach für eine Microsoft oder auch für eine SAP, so einen Markt oder so ein Gefüge aufzubrechen. Und darum die werden das sehr vorsichtig müssen und dürfen machen.
Kaspar Geiser, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Und damit haben wir die Gefahrensituation abgeklärt. Das Digitalmagazin von dieser Woche ist fast vorbei. Ich sage noch, über was wir nächste Woche reden, nämlich über wichtige Figuren im Internet und die Väter und Mütter von der Informatik. Wir finden heraus, wem wir da die schöne Technik eigentlich zu verdanken haben. Rückmeldungen, Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live sind wie immer bei digital@stadtfilter.ch sehr gut aufgehoben. Ich sage ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler. Bis in einer Woche. Macht's gut.